Auch wenn das jetzt nicht ein Zentrum, das Thema meiner Bibelarbeit ist, ich habe immer gesagt, die Ewigkeit ohne Humor ist unvorstellbar. Also eine Ewigkeit mit langweiligen Sachen einfach zu verbringen am Tisch des Herrn, das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen, weil der Humor ja auch erschaffen worden ist von unserem Gott. Und deswegen freue ich mich einfach, als ich diese Grabsteine gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, wie kreativ Menschen sein können, nicht? Auch im Sterben und im Tod. Das Beste kommt noch, das ist das Thema dieser Herbstkonferenz. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat, das wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt sein wird, von Adrian Plass. Bin ich überhaupt Christ? Will nicht sterben. Will nicht in den Himmel. Will erst recht nicht in die Hölle. So beginnt der amüsante und sehr ehrliche Eintrag vom 5. Februar im Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Plass, der meines Erachtens so ziemlich genau und ungeschminkt das Dilemma der Ewigkeit für viele Christen, inklusive auch meiner Person, auf den Punkt bringt. Es hat etwas mit dem Sterben und Tod zu tun. Und das klingt nicht gut. Und als ob das nicht schon ausreicht, taucht auch noch drohend und unerwünscht am hoffentlich noch weit entfernten Horizont der Gedanke der Hölle auf. Ewigkeit und Himmel also im besten Falle als Plan B, weil nämlich die erste Option, Plan A, ewige Jugend, ewige Gesundheit und Unsterblichkeit hier in dieser Welt offensichtlich nicht klappt. Und wenn schon Tod, dann doch lieber Himmel als Hölle. Diese Gedanken, die Adrian Plass auch in seinem Buch anklingen lässt, mögen auf den ersten Blick sehr salopp wirken, aber in ihrem Kern rühren sie doch etwas an, was viele von uns beschäftigt, und zwar mehr, als wir es uns vielleicht selber bewusst sind. Bin ich nicht ein schlechter Christ, wenn ich so wenig mit der Ewigkeit anfangen kann? Muss ich erst 99 Jahre alt werden, damit ich mich auf die Ewigkeit fokussiere? Warum gelingt es mir nicht mit 16 auf einer Party oder mit 30, wenn man voll in der Arbeit drin steckt? Also bin ich nicht ein schlechter Christ, wenn ich so wenig eigentlich mit der Ewigkeit anfangen kann? Obwohl es doch der Ort ist, wo ich einst mit Gott vollkommen vereint sein werde und ich eigentlich mit überschäumender Vorfreude mich ständig nach der Ewigkeit sehnen sollte. Es gibt wohl kaum ein anderes Thema, dem so eine uneingeschränkt zentrale Stellung zugesprochen wird in der Theorie, und ich betone es, in der Theorie unseres christlichen Glaubens, und das gleichzeitig aber so wenig Auswirkungen auf unseren Lebensalltag zu haben scheint, wie das der Ewigkeit bzw. Jenseits, Himmel, Paradies, Leben nach dem Tod. An fehlenden akademischen Auseinandersetzungen mit dem Thema kann es nicht liegen, denn die Suche nach dem, was die Ewigkeit ist und was sie ausmacht, hat durch die Geschichte hindurch zahlreiche Philosophen und Theologen, unter anderem Größen wie Platon, Aristoteles, Augustin, Boethius, Anselm, Aquin, Locke, Kant, Oskar Kuhlmann und viele mehr beschäftigt. Und die metaphysischen Abhandlungen über die Frage nach dem Wesen und der Definition von Ewigkeit und Zeit füllen bis heute zahlreiche Regale. Ob Ewigkeit dabei als Ganzheitlichkeit, ich habe mir einfach ein paar Begriffe rausgeholt, Zeitlosigkeit, Unendlichkeit oder auch als, und das ist so typisch deutsch, unendliche Zeitlichkeit, quantitativ oder auch ontologisch gedacht und beschrieben wird, gleichbleibend ist, dass sie als eine abstrakte Größe wahrgenommen und auch so dargestellt wird. Grundsätzlich nicht greifbar, fast statisch, jenseits der Vorstellungskraft, die wir haben, im Widerspruch zur Zeit und vage. Und damit für den irdischen und vor allem zeitlich begrenzten Menschen nicht fassbar oder nicht richtig fassbar. Nun ist es ein Charakteristikum der Religion, dass sie das menschliche Herz auf das ausrichtet, was von Dauer ist. Mit anderen Worten des Predigers in Kapitel 3, 11, Ewigkeit, die uns ins Herz gelegt worden ist. Dabei fällt auf, dass die biblischen Schriften kein allzu großes Interesse an metaphysischen Vorstellungen oder Definitionen von Ewigkeit zeigen. Das wichtigste und im Alten Testament am häufigsten gebrauchte hebräische Wort für Ewigkeit, Olam, hat die Grundbedeutung ferne Zeiten, und zwar sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, und kann auch übersetzt werden mit alte Tage oder Tage der Vorzeit, wie auch als Bezeichnung für eine unbestimmte Dauer in der Zukunft. Das griechische Wort Aion im Neuen Testament übernimmt diese Grundbedeutung des hebräischen Begriffs, erweitert sie aber um weitere Bedeutungen und steht je nach Zusammenhang auch für einen bestimmten Zeitabschnitt bzw. Zeitalter, vergangene oder zukünftige Ewigkeit oder auch als Bezeichnung für diese Welt, Aion, im Gegensatz zu der kommenden zukünftigen Welt, Melon, Aion. Die Frage jedoch, um die es jetzt in diesem Beitrag vor allem gehen soll, ist die Bedeutung der Ewigkeit als ewiges Leben in der Gegenwart Gottes und warum diese Ewigkeit auch als Jenseits, Himmel, Paradies beschrieben, in der Theorie unseres Glaubens so einen zentralen und entscheidenden Platz innehat, aber in der Praxis, in unserem Glaubensalltag, so wie wir Glauben leben, so wie wir unser Leben anschauen, unsere Entscheidungen treffen, warum sie in unserer Praxis eigentlich so wenig Konsequenzen und Kraft entfalten kann. Mit anderen Worten, warum die Ewigkeit so wenig Relevanz hat in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen, unseren Werten und Hoffnungen, die unser Leben hier auf dieser Welt leiten und bestimmen. Der bekannte britische Journalist und Autor Malcolm Muggeridge beschreibt es wie folgt: Time is for us a prison. An eternity, the light we peer at through the bars. Übersetzt, die Zeit ist für uns ein Gefängnis und die Ewigkeit das Licht, auf das wir durch die Gitterstäbe unseres Gefängnisses hindurchblicken. Und vielleicht ist es ein Ausdruck dieses Spähens. Also wenn Sie das Bild nochmal, wir sind in einem Gefängnis, das sich Zeit nennt. Wir sind gefangen in dieser Zeit und spähen durch diese Gitterbars, also durch diese Gefängnisbars, Stäbe, auf die Ewigkeit. Und vielleicht ist es ja ein Ausdruck dieses menschlichen Spähens, nicht nur christlichen, sondern allzu einfach menschlichen Spähens auf die Ewigkeit, wenn Hollywood-Stars sich verewigen auf dem Hollywood-Boulevard mit einem Stern, eine Mode als zeitlos gepriesen wird, ein Sänger sich mit einem Hit unsterblich macht, Menschen sich ewige Liebe und Treue schwören und große Werke und Gedanken für die Ewigkeit bestimmt sein sollen. Wir, die wir alle leiden unter der Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit unseres Lebens, das sichtbar wird in unserem unaufhaltsamen Zerfall und der Verwundbarkeit unserer Körper und unserer Sinnen. Von dieser Sehnsucht spricht auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, 1-10 und ich möchte den Text Ihnen hier vorlesen. 2. Korinther 5, 1-10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in diesem Zelt sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hier zubereitet hat, das ist Gott, der uns als Anzahlung den Geist gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, solange wir im Leib beheimatet sind, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber guten Mutes und haben viel mehr Wohlgefallen daran, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er durch den Leib getan hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus vergleicht hier unseren irdischen Körper mit einem Zelt, mit einer Hütte, das die langsam, aber unausweichlich zerfällt. Ein Zelt wird nur für einen kurzen Gebrauch für den Übergang erbaut. Es ist nichts Festes, es ist kein Haus aus Steinen und Zement. Es ist nichts Festes, nichts Permanentes, sondern aus leichtem Material, und daher auch schnell vergänglich. Und diese Vergänglichkeit, diese Gebrechlichkeit des menschlichen Körpers, liebe Brüder und Schwestern, ist Paulus sehr wohl bekannt. Ihm, der für das Evangelium von Jesus Christus immer wieder geschlagen, verfolgt, ins Gefängnis geworfen und auch gesteinigt worden ist. Bis dahin, dass er und seine Begleiter auch schier am Leben, also an diesem Leben verzweifelten. So lassen Sätze wie dass wir den Schatz in irdenen Gefäßen tragen oder dass auch wenn der äußere Mensch verfällt, aufgerieben wird, der Innere von Tag zu Tag erneuert wird, etwas von den Narben und Wunden erahnen, die der Apostel Paulus um Jesu Willen an seinem Körper getragen hat. Aber auch ohne Verfolgungen erfahren wir alle in unserem Leben durch das Älterwerden. Und ich habe diese Predigt noch einmal ganz bewusst wahrgenommen als jemand jetzt, der 52 oder die 52 geworden ist. Und das ist noch einmal eine ganz andere Bedeutung jetzt auch für mich. Ich habe ja von den Schlafproblemen erzählt, die ich früher eigentlich als junge Frau nie hatte. Also sie auch ohne Verfolgungen erfahren wir an unserem Leben, an unserem Körper, in unserem eigenen Leben durch das Älterwerden, durch Krankheiten, die unabhängig vom Alter kommen, durch Tod, dass unser Körper und unser Dasein hier auf dieser Welt verletzlich und vergänglich sind. Und dieser Unsicherheit, diesem irdischen Körper, der unweigerlich und bei allen Menschen mit der Zeit zerfällt, stellt Paulus nun einen Bau von Gott entgegen, das ewig und unzerbrechlich ist, nicht gemacht aus Händen, sondern von Gott selbst erschaffen für uns in der Ewigkeit. Der neue Auferstehungsleib, der nach dem Tod im ewigen Leben auf uns wartet. Und so zieht sich trotz des Beschwertseins im irdischen Körper, trotz der Narben und der Erfahrungen, durch den ganzen Text eine für Paulus übrigens charakteristische Gewissheit hindurch. Denn wir wissen, wir sind allezeit guten Mutes und wissen. Diese Gewissheit entsteht bei Paulus nicht an der eigenen Stärke oder Leistung, sondern an dem Heiligen Geist, den Gott uns als Anzahlung für das ewige Leben gegeben hat. Und aus diesem Wissen, aus dieser Erkenntnis und aus dieser Hoffnung entsteht nach Luther, und jetzt kommt's, erst überhaupt die Sehnsucht, von der Paulus ja auch spricht. Wir sehnen uns, daheim zu sein. Wir sehnen uns nach dieser Ewigkeit. Nach Luther entsteht aus dieser Erkenntnis, aus dieser Hoffnung überhaupt die Sehnsucht, das Verlangen nach der Ewigkeit. Und so schreibt Luther zu dieser Stelle, 2. Korinther, das ist hoch und herrlich geredet, uns dazu zu entzünden, dass wir uns sehnen nach jenem himmlischen Haus. Und Luther, und dafür liebe ich ihn auch, weil er so ehrlich ist, und in diesem Zusammenhang betont er jedoch, dass diese Sehnsucht nicht nur geredet, sondern auch in unserem Herzen gefühlt werden muss. Und damit hat er eine Herausforderung an uns gestellt. Also, dass von dieser Sehnsucht nicht nur geredet, nicht nur gelesen, sondern auch in unserem Herzen gefühlt werden muss. Das Sehnen nach diesem anderen Leben, das Verlangen, daheim zu sein bei Jesus in der Ewigkeit. Was ist das für eine Sehnsucht, von der hier die Rede ist? Und Thomas von Aquin hat darauf hingewiesen, dass wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, also jetzt zum Beispiel wie in dieser Bibelarbeit, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, über die Ewigkeit sprechen und darüber etwas erkennen wollen, ich habe ja vorher gesagt, vieles ist vage, vieles ist ungreifbar, so unfassbar, man sprengt unsere Vorstellungskraft. Und er sagt, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken und darüber etwas erkennen wollen, brauchen wir einen Bezugspunkt aus unserem Leben hier in dieser Zeit. Wir brauchen einen Bezugspunkt aus unserem Leben hier in dieser Zeit, um uns die Ewigkeit vorstellen zu können. Als ich mich zum ersten Mal mit diesem, übrigens nicht nur für mich, sondern auch in den Kommentaren als einen sehr schwierigen Text von diesem sterblichen Überkleiden, Entkleiden und so weiter. Also über diesen schwierigen Text, abstrakt klingenden Text, einen Text, den man Konfirmanden nicht gerne zumutet. Als ich mich zum ersten Mal mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich mir überlegt, tatsächlich, hast du diese Sehnsucht, was ist das für eine Sehnsucht, von der Paulus spricht und die Luther noch einmal bei uns herausfordernd sagt, es ist nicht nur sondern man muss es auch fühlen. Es muss in unserem Herzen gefühlt werden. Und während der Vorbereitung war ich in Liebenzell und habe, als ich dann irgendwas kopieren wollte, am Kopierer eine Liebenzeller Schwester getroffen. eine Schwester, mit der ich mich einigermaßen gut kenne und die ich gern mag, und habe sie dann einfach, weil sie da war, habe ich sie gefragt, ja, Schwester, sage ich mal, was fällt dir als erstes ein? Was würdest du als erstes am liebsten machen, wenn du in die Ewigkeit reingekommen bist? Also wenn du jetzt denkst, du gehst jetzt in die Ewigkeit, was wäre das Erste, was du machen würdest? Und ehrlich gesagt, das war ein bisschen eine rhetorische Frage, weil sie ist halt Diakonisse, sie ist Schwester. Die Antwort war für mich ganz klar, zu Jesu Füßen sitzen und tafeln und singen. Also das war in meinem Kopf. Und jetzt kommt's. Und ihre Antwort war, nichts mit Jesus. Der Name ist gar nicht mehr aufgetaucht, sondern sie hat gemeint, ich würde so gern einen Schneeleopard anfassen und mit dem Schneeleopard so mit einer Katze knuddeln. Und ich so. Und das war der Moment, wo es für mich interessant geworden ist. Ja, weil ich ja schon in meinem Kopf diese Antwort hatte, ja, also ja. Aber sie hat gesagt, das Erste, was ich machen würde, ist ein Schneeleopard anfassen und mit dem Schneeleoparden einfach Zeit verbringen. Und dann habe ich, weil ich die Antwort so überraschend war, habe ich dann nachdem ich zurückgekommen bin, sofort Schneeleopard gegoogelt. Wie sieht dieses Tier aus, das eine Liebenzeller Schwester so möchte? Und dann ist mir gekommen, klar, man hat ja so Lieblingstiere, aber wir können halt nur Lieblingstiere als Katzen und Hunde haben, die uns halt so ein bisschen an sich ranlassen. Aber wer will mit einem Schneeleoparden? Oh. Ja, also wir haben immer eine Distanz. Und für jemanden, der Schneeleoparden so gern mag, wird immer eine Distanz bleiben, nicht wahr, solange wir hier sind, weil es gefährlich ist, schlichtweg. Und dieser Gedanke war für mich so interessant, dass ich gedacht habe, verstehe, was sie meint. Und dann hat sie mich zurückgefragt, ja, Mia, was würdest du denn am liebsten tun? Und weil sie so ehrlich war, habe ich dann auch von meiner Routineantwort, das, was halt jeder weiß, halt bei Gott sitzen und Gott anschauen und sein Angesicht und so, habe ich gesagt, ich würde schon Jesus Hallo sagen, grüßen, sagen, toll, wir haben uns jetzt gesehen, ja. Aber was ich machen würde, ist, ich würde sofort eine Reise durch die Galaxie vornehmen. Also in meinem Leben wird es ja nicht mehr passieren, dass ich irgendwann mal aufs Mond gehe oder auf nach Mars. Das wird nicht mehr sein, schlichtweg, weil die Technik nicht da ist. Und selbst wenn die Technik da wäre, habe ich nicht das Geld. Insofern, ich hatte ja vorher gesagt, Friseuse war ein Beruf, den ich machen wollte. Als ich ganz klein war, war mein absoluter Traumjob Astronautin. Ich wollte diese Erdkugel in einem Blick fassen können. Ich habe gedacht, das ist unfassbar. Unfassbar, dass man in Weltall reingeht und dann die Erde sieht, das Ganze, die ganzen Kontinente, die Meere, die Größe. Und dann ist dieser Traum völlig geplatzt, als dann eine Freundin mir gesagt hat, um Astronautin zu werden, darfst du keine Blombe haben, weil wenn das Schwergewicht hochgeht, dann gehen die Blomben alle aus den Zähnen raus. Ich bin nicht gut in Physik, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat damals mich, meine Blomben, was so wehgetan hat. Und ich habe mich dann sehr schnell davon abbringen lassen und habe gedacht, okay, Astronautin ist nichts für mich. Inzwischen weiß ich, dass es auch wirklich sehr schwierig ist, selbst wenn du Astronaut wirst, um wirklich auf den Punkt zu kommen, wo du ins All gehst. Also, ich habe zu ihr gesagt, wenn ich in die Ewigkeit gehe, und da können Sie mich dran festnageln, werde ich zu Jesus sagen, da kannst du mit mir einfach eine Reise organisieren. Und zwar, wie sind Sterne geboren? Wie viel Black Holes gibt es? Ohne diese Angst zu haben immer, oh, ich weiß nicht, was so ein schwarzes Loch macht mit meinem Körper. Ich möchte einfach die Sterne, die Galaxien sehen. Und zwar mit Gott in diesem Enterprise. Ja, dass er mir erklärt, das und das und das. Und ich möchte diese unglaubliche Schöpferkraft Gottes sehen. Und das wäre so das, was ich als allererstes machen würde. Und jetzt, weil sie so mich dazu gebracht hat, tatsächlich mal meiner Sehnsucht nachzugehen, der ehrlichen Sehnsucht, wenn ich an Ewigkeit denke, habe ich dann mich getraut, ein letztes Ding zu sagen, was mir immer hier im Herzen lag und was ich jetzt nicht einfach salopp hier sage. Also mag jetzt ein bisschen lächerlich klingen, aber es ist überhaupt nicht lächerlich gemeint, sondern es ist einer der Gründe, weshalb so viele Menschen mit der Ewigkeit so wenig anfangen können. Außer, dass sie wissen, dass es wichtig ist und dass sie viel anfangen können sollten, aber es nicht tun. Ich bin wenn man mich fragt, was isst du am liebsten, ist Schweinebauch. gegrillten Schweinebauch. Das ist so mein Lieblingsessen. Je mehr Fett, desto besser. Und ich habe für mich innerlich immer gedacht, wenn ich Jesaja 11 lese, wo das von dem zukünftigen Heil, das, ja, die Ewigkeit, die Rede ist, wo Kalb und Löwe zusammensitzen und der Löwe wie ein Rind Stroh essen wird und sie werden gemeinsam koexistieren. Das klingt halt sehr vegetarisch. Ja, die Zukunftsbeschreibung klingt vegetarisch. Und für jemand, wo ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, wenn Löwe und Kühe und Kalb alle zusammen koexistieren, dass ich dann in der Ewigkeit mit einem Messer hinter dem Schweine hinterhergehe und ein Dings da. Und insofern war es für mich dann immer so, auch in meiner Jugendzeit, Schweinebauch kannst du nur hier essen. Wenn du mal in den Himmel kommst, wenn du mal in die Ewigkeit kommst, das war's dann mit gegrilltem Fleisch. Weil es hört sich wirklich so an, als wäre es sehr, passt ja auch zu diesem Frieden, nicht? Das ist das, dass alle gemeinsam, dass keine Schöpfung Angst haben muss, dass es jetzt hinter, ja, etwas von seinem Bauch da abgeben muss. Also, das passt. Es ist also nicht nur die Stelle, sondern es passt tatsächlich und es ist biblisch, aber es war für mich, ich habe es nie so rausgesagt, als Theologin, besonders als Dozentin kommt es nicht gut. Ja, willst du lieber mit gegrilltem Schweinebauch in die Hölle? Nein, ich will in den Himmel, ist okay, ich kann darauf verzichten, ich weiß, es gibt viel Wichtigeres, aber, und jetzt kommt's. Aber, merken Sie was? Es ist eine Qualitätsminderung. Es ist eine Qualitätsminderung, daran kann man nichts rütteln. Man kann sagen, das ist oberflächlich fein, aber trotzdem aus meiner Sicht ist es dann so, dass ich sage, es gibt keinen gegrillten Schweinebauch. Also das ist etwas, was die Erde hat, was der Himmel nicht hat. Und ich glaube, dass das uns weit mehr beschäftigt, als wir es manchmal zugeben oder uns bewusst sind. Gibt's Fußball-Weltmeisterschaft? Ja. Diese Fragen, die ein junger Konfirmand sehr wohl stellen darf. Lauter Harfen und Zimbeln, aber nichts mit Fußball. Ich verstehe, dass die Sehnsucht da nicht wächst. Wirklich. Und dann hat die Schwester, die keine Theologie studiert hat, mir eine Antwort gegeben, die für mich the game changer. Seitdem sehne ich mich nach der. Sie hat dann gesagt, sie guckt mich dann so an, grillten Schweinebauch. Ja, das finde ich halt schade, dass es nicht gibt. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, vielleicht, Miriam, gibt es etwas im Himmel, das genauso schmeckt wie ein gegrillter Schweinebauch. Und in dem Moment explodiert meine Fantasie. Bam, 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 bam. Und dieses Johannes Offenbarung 21, 22, wo die Bäume wachsen an diesem Fluss, nicht? Und dann jeden Monat Blätter tragen und dann habe ich gedacht, vielleicht schmecken die Blätter wie ein gegrillter Schweinebauch. Man muss sie einfach nur abtun und dann essen. Und diese Fantasie, die dann wirklich explodiert ist, gesagt, natürlich, es ist nicht das, was ich in dieser Welt kenne, aber es ist etwas, was besser ist. Was besser ist, was noch besser schmeckt. Und dieser Punkt war für mich der Moment, auch wenn es wirklich vielleicht sogar lächerlich klingt, wo ich mich dieser Frage gestellt habe, was bedeutet sich sehnen nach der Ewigkeit? Und ich möchte hier ein Luther-Zitat einbringen. Er schreibt als Kommentar zu dieser Stelle, ich wollte gern, dass ich dort wäre, wohin immer ich gehen wollte. Wenngleich alle Türen verschlossen wären, so führe ich doch aus und ein, wohin ich wollte. Einen solchen Leib wollte ich haben, für den es keine Schranken gibt. Aber nein, ich muss diesen Leib tragen, der nur durch eine offene Türe ins Haus hineingeht und den ich, bis er ins Grab sinkt, hegen und pflegen muss. Zitat Ende. Einen solchen Leib wollte ich haben, für den es keine Schranken mehr gibt. Und ich bete, dass der Geist Gottes mir die Worte schenkt, um etwas darzustellen, was eigentlich nicht fassbar ist, aber mit dem Bezugpunkt, was wir hier haben. Ihr Leib und mein Leib, wir können nicht an der gleichen Stelle sein, zur gleichen Zeit. Raum und Zeit ist unsere Grenze. Ich kann nicht einfach durch die Türen gehen, wie Jesus nach seiner Auferstehung. Ich kann nicht einfach hier sein und dann bei meiner Tochter innerhalb von 2 Sekunden. So weit ist die Menschheit noch nicht. Space Warping. Beam me up, Scotty. Ja? Wir sind also zeitlich gebunden. Wir sind räumlich gebundene Existenzen in dieser Welt. Und das heißt, der zeitliche Mensch kann niemals völlig ausschöpfen, was das Leben uns als Möglichkeiten gibt. Ich bin so dankbar, dass ich hier nicht nur junge Menschen, sondern auch Menschen in meinem Alter und auch ältere Menschen sehe. Ich habe viele Freunde, als ich mit 20 dann in Korea studiert habe, in Bangalore studiert habe, haben wir dann so Gespräche geführt und ich kenne wirklich viele Männer, junge Männer, die in ihren frühen 20er Jahren immer davon träumen mit einer, das ist wirklich so ganz oft gesagt worden, oh, ich werde irgendwann mit einem Motorrad allein durch den Amazonas-Jungle alleine eine Reise machen für ein ganzes Jahr und werde diese Abenteuer machen und das machen. Und nach 30 Jahren sehe ich einen guten Freund von 9 bis 5 im Büro sitzen. Hast du die Reise gemacht? Geheiratet, Kinder bekommen. Diese Abenteuer, nach denen man sich so gesehnt hat, ein wildes Leben, wirklich alles auskosten. Und dann merkt man, mit jeder Entscheidung, die man trifft, wird der Weg enger. Werden die Möglichkeiten enger. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe für meinen Mann, sind andere Möglichkeiten nicht mehr da. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, Theologin zu sein, kann ich jetzt nicht mehr eine Astronautin werden wollen. Selbst wenn ich es wollte in den nächsten 15 Jahren, werde ich diesen Traum, also die Träume, wie sagt er schon, das Leben entsorgt viele Träume und Sehnsüchte. Und diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, ich hätte so viel Begabung in diesem Bereich gehabt. Wenn ich in einer anderen Zeit aufgewachsen wäre, hätte ich das und das machen können. Wäre ich in einem anderen Umfeld, in einer anderen Familie aufgewachsen, hätte ich diese Wunde oder diese Erfahrung nicht gemacht, dann hätte ich das und das erreichen können. Der zeitlich gebundene Mensch, Sie und ich, räumlich gebundene Mensch, für uns ist es, je mehr das Leben voranschreitet, desto weniger werden unsere Möglichkeiten. Und irgendwann sitzen wir da und sagen, das alles hätte sein können. Aber jetzt habe ich nur noch ein bisschen Zeit und in der Zeit, mein Körper ist schon so, dass ich gar nicht mehr Ballerina werden kann, dass ich gar nicht mehr das und das machen kann. Und ich möchte Ihnen hier zu diesem Gedanken einen Text von Karl Rahner vorlesen. Und ich finde ihn fantastisch. Er schreibt vom Trost der Zeit, Zitat, Trost der Zeit. Wir verlieren nicht, sondern gewinnen beständig. Das Leben versammelt sich immer mehr, je mehr scheinbar Vergangenheit hinter uns liegt. Je mehr es so scheint, umso mehr haben wir vor uns. Und wenn wir ankommen, einmal, wenn wir dort ankommen, finden wir unser ganzes Leben und alle seine eigentlichen Möglichkeiten, die uns gegeben waren. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Fleisches, sondern eine Auferstehung der Zeit in Ewigkeit. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Fleisches, sondern eine Auferstehung der Zeit in Ewigkeit. Was Karl Rahner hier versucht zu sagen ist, wenn wir denn einmal in der Ewigkeit ankommen, liebe Brüder und Schwestern, besonders diejenigen unter Ihnen, die sagen, ich habe so vieles machen wollen und nicht können. So vieles wurde mir versagt. So vieles habe ich nicht machen können. Es gibt eine Auferstehung der Zeit. Und wenn wir, mit Karl Rahners Worten, dort ankommen, werden wir unser ganzes Leben sehen, mit all den Möglichkeiten,
die in unserem Leben hineingelegt worden waren und die wir aber nie gebraucht haben. Ich möchte nur meinen Vater als ein Beispiel nennen und ich habe ihn gefragt, ob ich das machen darf. Mein Vater ist ein brillanter, brillanter Theologe und ein wunderbarer, wunderbarer Mensch mit so vielen Möglichkeiten. Er hätte Koch werden können, er hätte Dirigent werden können, aber er ist in einem Haushalt aufgewachsen, in einem sehr dysfunktionalen Haushalt aufgewachsen und hat dann das mit uns in unsere Familie reingetan. Also es gab sehr viel Gewalt gegenüber meiner Mutter. Das hat dazu gebracht, dass meine Kindheit auch sehr mit Gewalt durchzogen war. Und ich habe immer diesen Vater gesehen, der eigentlich so gesund erschaffen worden war. Mit seinen wunderbaren Charaktereigenschaften, mit seinen unglaublichen Gehirnzellen, mit seinem so großen Herz und so. Aber das alles durch diese furchtbaren Erfahrungen in seiner eigenen Familie, durch seine eigenen Eltern und dann weitergebend an seine Ehefrau und auch an uns Kinder. Wenn ich ihn sehe, sehe ich einen gebrochenen Menschen und denke, was wäre unser Vater geworden, wenn er heil dieses Leben gelebt hätte, all sein Potenzial erschöpft hätte. Und wissen Sie, was mich so freut an der Ewigkeit? Dass ich meinen Vater wiedersehen werde, ungebrochen, mit seinen Möglichkeiten. Sein Potenzial ist kein bisschen umsonst, sondern es fängt dort an, mit allem, was Gott in ihn und in sein Leben hineingelegt hat. Das ist Ewigkeit. Und danach sehne ich mich und danach sehnt sich, glaube ich, die ganze Schöpfung. Weg von diesem Gebrochenen, das, was in uns hineingelegt ist, das Beste, wer wir sind, was wir sein können. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Fleisches. Zombies. Es gibt eine Auferstehung der Zeit. Alles, was wir hier nicht gemacht haben, meine Galaxiereise, die werde ich dort machen. Ich bin gewiss. Weil dort das ist, was Gott uns in unserer ganzen Kreatur geschaffen und geschenkt hat. Weil wir dort das begegnen, was Gott eigentlich für uns gedacht hat, in unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben dieser Schöpfung. Ich möchte, weil die 10 Minuten jetzt hochgekommen sind, möchte ich springen und auf den letzten Vers gehen. Wenn ich darüber rede, ist es ganz toll und man freut sich dann auf diese Galaxie und auf den Schneeleoparden und dann kommt der letzte Vers von 2. Korinther 5, 1, 10 und den möchte ich nicht einfach rauslassen, weil das mir wichtig ist, den noch einmal mit Ihnen gemeinsam darüber nachzudenken. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er durch den Leib getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und dieser Moment, wo wir das sehen, es ist so ungefähr, wie wenn man träumt von Galaxie und Sachen, die wie ein Schweinebauch schmecken und alles in unserem Kopf haben. Und dann ist es so, wie wenn man gegen eine Wand fährt. Bam! Wenn man an die Ewigkeit denkt, wenn man an das Gericht denkt. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl. Und anstatt dieser Galaxiereise und diesen wunderbaren, schönen Möglichkeiten, die wieder für uns zugänglich sein werden in der Ewigkeit, kommt so dieses sehr weit verbreitete Bild einer großen Leinwand, nicht das Beste überhaupt, sondern mir am Kim Rauchholz Leben, alles, was ich versteckt habe, alles, was ich falsch gemacht habe, wo keiner von Ihnen weiß, dass was in meinem Leben eigentlich ich zu verstecken suche, geht wie ein Film ab. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbar werden. Und damit ist ein ganz großer Faktor, warum für uns Ewigkeit und das Leben nach dem Tod so einen Stopp setzt in dem, wonach wir uns sehnen, wegen der Angst. Weil wir alle wissen, wir haben kein perfektes Leben und wenn wir dann alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden sollen, soll dann dieser Abschnitt unseres Lebens sich gestalten. Und dazu möchte ich Ihnen nur ein paar Dinge sagen und damit auch meine Bibelarbeit beenden. Der Ruf nach dem Richter und dem Gericht an sich ist ein durch und durch biblischer Gedanke. Den können wir nicht aufgeben, weil in dem Moment, wo wir den Gedanken eines Richters aufgeben, bedeutet es, dass wir dem Bösen den Sieg zusprechen. Dass es eben keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt einen Richter und dieser wird am Ende diese Erde und die Menschen gerecht richten. Was entscheidend sein wird, liebe Brüder und Schwestern, ist, ob wir, die wir alle vor dem Richterstuhl offenbar werden müssen, diesen Richter kennen, den Richterstuhl Jesu Christi. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen. Ein Begriff, der für uns gilt, weil wir alle Herr, Herr sagen. Und dann direkt danach, nachdem die Leute gesagt haben, ja, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir nicht das und das gemacht? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Sagt Jesus einen Satz. Und ich werde euch sagen, ich kenne euch nicht. Das ist das Kriterium. Ich kenne euch nicht. Und deswegen ist die Kenntnis des Richters, kennen wir diesen Richter? Kennen wir diesen Richter Jesu, vor dessen Richterstuhl wir alle stehen werden? Ist entscheidend, wie wir Ewigkeit ansehen und wie unsere Sehnsucht nach dieser Ewigkeit wachsen kann. Und ich möchte Ihnen nur an einer Geschichte diesen Richter vorstellen, im Moment des Gerichts, damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen können, wie dieser Richter auf uns reagieren wird, wenn wir einmal vor seinem Richterstuhl stehen. Meine Lieblingsgeschichte, Schächer am Kreuz, Lukas 23, 42 bis 43, ist dieser Moment. Sie kennen diese Geschichte wahrscheinlich, wo ein Verbrecher ohne Namen, aber das Verbrechen muss so schlimm gewesen sein, dass er den Tod am Kreuz verdient hat. Sein ganzes Leben läuft parallel, völlig nirgendwo ein Berührungspunkt mit Gott, keine Bekehrung, keine Taufe, gar nichts, sondern so ein schweres Verbrechen, dass die Gesellschaft meint, dieser Mensch muss aus dieser Gesellschaft entsorgt werden. Und ironischerweise der Tag, wo sich sein Leben, der Schächer am Kreuz und Jesus überschneidet, ist der Tag des Todes in Golgatha. Wenn wir von einem kaputten Leben, von einem Leben, das bankrott ist, also das einfach völlig versagt hat, ist doch ein Leben, das mit dem Todesurteil endet. Können wir uns ein schlimmeres Ende vorstellen als ein Leben, als zum Tode verurteilter Mensch, der keinerlei neue Chancen, keinerlei Möglichkeit bekommt, sein Leben noch einmal auf die Reihe zu bekommen. Und das ist das, was diesem Verurteilten droht. Und er hängt am Kreuz, sein Atem geht langsam zu Ende und er sieht diesen Jesus Christus, mit dem zum ersten Mal sein Leben sich überschneidet. Und was immer er auch in diesem leidenden, sterbenden Christus, dem Richter seiner Sünden gesehen hat, bringt ihn dazu, nicht in Angst zurückzuschrecken, sondern Sie erinnern sich, worum er bittet? Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Liebe Brüder und Schwestern, es ist schwer, so einen Satz zu einem Richter zu sagen. Wenn du so viel Scheiße gebaut hast, wenn du so viel Mist gebaut hast, dass die Hinrichtung dein letzter Moment ist. Aber was immer er auch in diesem leidenden Christus gesehen hat, was immer er auch in diesem Richter, der im Gericht gerade, das Gericht wird vollzogen, was immer er auch gesehen hat, er hat den Mut, den nur ein Mensch hat, der glaubt, der jemanden sieht und ihn kennt. Und er sagt, gedenke an mich, gedenke meiner, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und die Antwort Jesu des Richters, liebe Brüder und Schwestern, wir haben nicht die Zeit, noch andere Antworten hier reinzubringen, aber diese Antwort sollten Sie sich wirklich fassen, wenn Sie 2. Korinther 5,10 lesen. Der Richter, vor dessen Richterstuhl wir alle stehen werden, der sagt, einmalig im Neuen Testament, nie wieder kommt es vor. Noch heute, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht, darf ich erstmal dein Leben durchgehen, bist du getauft oder nicht getauft? Hast du die Umkehr, wo ist die Buße der Umkehr? Ja, die Buße der Umkehr ist, dass ich sterbe. Keine Frage, sondern der Richter, vor dessen Richterstuhl dieser Schächer am Kreuz in seinem Todesurteil steht, sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, und das mit seinen letzten Atemzügen am Kreuz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte mit diesen Worten diese Bibelarbeit beenden. Das ist der Richter, liebe Brüder und Schwestern, vor dem wir stehen werden. Keine Leinwand, sondern das ist der Richter, vor dem wir stehen werden. Das Beste kommt noch. Das ist das Thema. Ich höre so oft, das Beste kommt noch. Und alle sagen, Gott! Gott kommt! Das Beste kommt noch. Und ich merke, so. Und dann kommt so ein, ja, Gott. Aber es ist so vage. Ich weiß, dass viele Brüder und Schwestern das sagen, weil sie meinen, sie ehren Gott damit. Das Umgekehrte ist der Fall. Wir ehren Gott nicht damit, indem wir sagen, das Beste kommt noch, Gott. Weil wir Gott begrenzen auf einen Begriff, auf einen vagen Begriff. Wir können ihn nicht begrenzen. Wenn wir über Gott reden, müssen wir über die Ganzheit reden. Der Moment, wenn Sie am Gipfel eines Berges stehen und runtergucken und denken, wenn Sie am Meer stehen und den Ozean sehen, denken, wenn Sie mit einem guten Freund ein unheimlich schönes Gespräch haben, wenn Sie eine Umarmung empfinden, eine Versöhnung, das ist Gott. Danach sehnen wir uns. Und wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir meinen, wir ehren ihn, indem wir immer sagen, das Beste kommt noch Gott. Punkt. Sondern wir müssen Gott in seiner Ganzheit wirken, in seiner ganzen Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit, aber auch in seiner Barmherzigkeit. Gedenke meiner. Und das war genug. Ich sag's noch einmal, damit schließe ich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, und es war genug. Das ist der Gott, der noch kommt, den wir schon jetzt in Jesus Christus haben, aber vor dem wir einstehen werden. Und das wünsche ich mir, das ist mein Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass wir alle einst gemeinsam in dieser Gegenwart Gottes, in der Ewigkeit sein werden und dann wirklich noch einmal darüber nachdenken, was diese Ewigkeit für uns tatsächlich alles bereithält. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.